herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lechrain-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lohri.
Oh ja.
Und gegenüber von mir sitzt der, oh ja, Patrick Rothmann. Habe die Ehre, Patrick, in einem sogenannten, wie nennt sich's?
Pullover.
Weinrot.
Bordeauxrot.
Auf, ja, Bordeaux ist ein Wein. Und weil du nämlich im Urlaub warst.
Ich war in einem unfassbaren
Urlaubsland. Mhm. An einem Urlaubsort.
Der unfassbar voll war.
Mit Rotwein.
Mit Weißwein.
Ein klassischer Bardolino gibt es nämlich da.
Rosé, alles.
Rotwein vor allem. Mhm.
Und Rosé.
Ja. Und Rotwein.
Und ich Trottel, hab nicht dran gedacht. Also meine politische, ich sage mal, wie sagt man da, die
geopolitische Einschätzung
der Feiertage war sehr, sehr, sehr erschreckend bei mir. Ist erschreckend bei mir, weil ich immer nur dachte,
es gibt nur dich. Es gibt nur dich, es gibt nur dein Land, es gibt nur, 1. Mai ist immer nur in Deutschland und sonst gibt es ihn nirgends.
Ja, so ungefähr. So
und Feiertag gibt es für dich eigentlich nur wegen Feiertagszuschlägen, nicht weil Menschen frei haben.
So schaut's aus.
Da kommen die Schichtler wieder raus.
Alter Falter, war das ein Scheiß, echt. Ja, wir sind nach Bardolino gefahren, ohne zu wissen, dass der 1. Mai auch in Italien Tag der Arbeit ist. Eigentlich.
Ja, aber gewerkschaftlicher weltweit. Hochfeiertag. Es geht nicht nur ums Maibaum aufstellen, liebe Radiosender hier in unserer Region. Jeder erzählt mir immer, oh, der Maibaum hier und da der Maibaum da. Ich habe aktuell das Problem, dass ich sehr viel im Keller bin und im Keller ich nur wenige Radiosender empfange und in denen heißt es immer, oh, da klauen dann Radiosender. Ganze Maibäume, was für Vollidioten. Und es geht nur ums Maibaumklauen. Nein, es ist Tag der Arbeit. So gewerkschaftlicher Hochfeiertag. Für Leute, die halbwegs vernünftig denken, eigentlich ein sinnvoller Tag.
Und wenn du schon mal im August in Italien bzw. Bardolino warst oder am Gardasee, dann weißt du, wie voll es ist. Aber das war jetzt kein Vergleich zu dem, wie voll es wirklich war. Es war so voll, dass sämtliche Campingplätze ausgebucht waren. Wie gesagt, wir sind da am Mittwoch, Dienstagabend angereist, da wo wir hinfahren waren, zwei Wohnwagen oder Wohnmobile gestanden und am Mittwoch sind wir dann im Camping Europa in Bardolino und der war zu viertel belegt, dann sage ich, ja, vielleicht kriegen wir noch einen anderen Platz. Dann sagt sie, nee, wir sind ausgebucht. Das kann man gar nicht vorstellen. Doch, bei uns ist auch 1. Mai Feiertag und haben alle frei, weil der Freitag auch schulfrei ist und wenn du weißt, was 60 Millionen Italiener machen an so einem Tag. Ja, dann weißt du, wie voll es war.
So Italiener, Christian, fahren auch mal wegen 2-3 Tagen auf dem Campingplatz.
Es war so voll, Christian. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Wir waren echt schockiert. Alle Restaurants ausgebucht. Es war
so wie im Urlaub halt.
Sämtliche Kneipen konntest du nicht mehr draußen sitzen. Es war alles komplett voll. Und das ist halt
Urlaub.
Und wenn ich das interessanterweise, die am Campingplatz hat gemeint, ist diesen Mai-Feiertag gibt es nur in Italien. Sag ich, den gibt es in Deutschland auch. Ach so. Und wir haben da gegensätzlich so unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt. Und wenn ich es gewusst hätte, glaube ich, wäre ich gar nicht gefahren, muss ich ehrlich sagen, weil es war.
Was hast du gegen Menschen? Das sind halt Menschen.
Ich mag
keine, sind halt Italiener. Du brauchst nicht nach Italien fahren, wenn du kein Italiener magst. Christian,
unsere Intention war typisch, die Woche nach Ostern fährt man weg, weil da ist in Italien nichts los. Aber wir hatten diesen verschissenen Maifeiertag nicht auf dem Radar.
Ja, der ist ja wichtig, weil da wird, nämlich gibt es Maikundgebungen und all solche Dinge.
Selbst in den USA waren Maikundgebungen.
Ja, zu Recht, völlig zu Recht. Weltweit
gibt es den scheiß Maibaumaufstellerei.
Man darf ja auch mal die Arbeitnehmerrechte in den Vordergrund stellen und sollte man auch. Und auch an alle, die wo darüber berichten, der 1. Mai ist nicht der Tag des Maibaumaufstellens. Ja, auch, gehört in der bayerischen Tradition dazu. Wobei bei uns in der Gegend gerade gar keiner aufgestellt worden ist, zumindest ich weiß es nicht. Aber Maikundgebungen, darüber könnte man mal berichten.
Ja, stimmt.
Weil wo kommen denn die Lohnerhöhungen her, wenn nicht von vernünftig organisierten Arbeitnehmerorganisationen?
Genannt Gewerkschaften.
So ist es. Und der Betriebsrat ist das nicht. Betriebsrat ist das im Betrieb, aber Gewerkschaften ist das, was überorganisiert für eure Tarifverträge sorgt und für die Durchsetzung eurer Rechte über den Betrieb hinaus bis in die Politik hinein. Also da werbe ich dafür.
Ich weiß immer, Schande über mein Haupt, dass ich das nicht so auf dem Schirm hatte, dass ich das einfach wieder mal nur an Deutschland gedacht habe und es war wirklich voll.
Immer nur ich.
Wir.
Ja, jetzt sind wir langsam am 1. Mai angekommen. Ja. Genau,
jetzt.
Das ist die Philosophie dahinter. Wir.
Ah, ja, und wenn du weißt, wie wie italienische Familien so Feiertage verbringen, dann weißt du, wie laut das dann auch ist. Ja,
das ist wunderbar. Das ist, also ich mag sowas.
Ja, es ist ja auch schön. Ist ja auch schön.
Wenn man nicht dabei ist.
Wenn man nicht dabei ist, genau.
Okay, ja, ich verstehe.
Ja, dann kam der nächste Schock. Ich komme nach Hause und dann unser Dreckskirschblütenbaum, also ist ja so eine japanische Kirschblüte, der Milliarden an Kirschblüten.
Die wunderschönsten Bäume, die wunderschön, überall stehen.
Traumhaft.
Ich genieße sie. Ich habe sie selber nicht, weil ich will die
bloß den Dreck nicht. Bloß nicht, wenn du dein Auto darunter parken musst, beziehungsweise mir das Wohnmobil wegfahren mussten, weil es jedes Jahr denke ich dran, es war nicht so schlimm und jedes Jahr wird es irgendwie schlimmer.
Du musst so einen Baum einfach an der Grundstücksgrenze zu einem unbeliebten Nachbarn parken.
Hm.
Pflanzen.
Ja. Das ist leider mein eigenes Grundstück. Aber gut.
Ja, eben zum Nachbarn hinweg den Baum pflanzen, dass du ihn genießen kannst und der Nachbar einen Dreck hat.
Wir hatten einen
so mache ich das mit meinen Bäumen.
Wir hatten einen scheiß Ostwind, das kommt noch hinzu. Das heißt, die ganzen Blüten bei uns auf der Terrasse überall, wir sind nach Hause gekommen.
Jetzt wären wir doch nicht politisch, nur weil du wieder was gegen Osten hast.
10 Zentimeter voll mit Kirschblütenzeug und mein Nachbar sagt schon immer, schneiden doch um den Drecksbaum. Sag ich, ja, aber er ist so ein schöner Schattenspender dann auch. Gell? Das ist, ist schon schön, aber er hat einfach nur Blätter, es kommt halt nichts, da kommt keine Kirsche oder sonst irgendwelchen Mist. Es sind nur Blüten.
Blüten.
Ja. Blüten, Blüten, Blüten. Überall Blüten.
Richtig.
Was ich auch interessant fand, ist, was mir jetzt so richtig bewusst worden ist, es waren ja auch einige Deutsche unten, dann haben viele Deutsche ja auch Hunde mit dem Urlaub dabei. Und dann fahren die ihre Hunde mit so Kinderwegen rum. Und das machen die dann auch beim Essen gehen, dann ist eh schon wenig Platz und dann
wird der Hund hingeschoben.
Steuern sie diese.
Ach, habt ihr einen Sitz für Hunde?
Ja, echt, dann neben am Tisch, damit der Hund dann besser am Tisch essen kann wahrscheinlich.
Wenn man den Pizzarand abkriegt.
Ja, ich denke mir echt, sind jetzt alle, Italiener sind da anders. Kein einziger Italiener hat da so einen Hundewagen. Die laufen halt, lassen die Hunde ganz normal laufen, wie sie es gehört, ja. Also ich frage mich, sind nur die Deutschen so blöd, dass
sie also Hundewege rumfahren? Das ist, glaube ich, die Spezies Mensch. Wenn der Hund, also seitdem hat nur noch drei Beine.
Ja,
oder so.
Auch dann.
Aber dann kannst du eine Rolle hinschnallen.
Ja, fertig. Was auch immer. Aber das fand ich echt erschreckend, weil das mir so extrem aufgefallen ist. Ja, das ist, dass immer mehr Leute ihre Hunde rumschieben.
Und, ja. Was sag mal dazu? Es ist.
Und dann sind Eisheilige auch noch. Die waren ja eigentlich geplant zwischen 11. und 15. so mal. Die Natur macht es jetzt mal mit 6 Grad Dauerregen.
Ja, es ist echt nicht angenehm.
Es ist wieder die Heizung an. Jetzt war so schön. Jetzt
ja, es ist auch so wieder so eine Frühjahrsdepression, die sich wieder einschleicht.
Ja.
Aufgrund des Scheißwetters. Du warst kurz davor, dass du echt motiviert warst, irgendwas zu machen und dann kommt dieses Rotzwetter daher.
Wir hatten in Italien ja auch 30 Grad, es war fantastisch. Gut, der See hat, ich habe einen Fuß reingehalten, habe gesagt, okay, das sind 17 Grad. Also beim Fuß vertraue ich, ja, das ist so.
War jetzt welcher, nicht, links oder rechts?
Egal.
Okay, ich vertraue immer meinem linken Fuß.
Ich bin ja auch Linksfüßler, ja. Also habe aber meinen rechten reingehalten.
Ja, weil du eher so rechtsorientiert bist. Ich bin eher so links.
Alter Falter. Nein, ich bin nicht rechtsorientiert.
Warst du denn mal der CDU-Fanboy von Merz? War das nicht mal?
Ja, aber wir sind ja in der Mitte, wir sind nicht rechts.
Ich würde sagen, das ist, ich glaub, wenn jemand mit der AfD gemeinsame Sache macht, hätte ich gesagt, eher rechts.
Ich glaube, dass die SPD gerade mehr Probleme hat in der linken Fraktion, in der rechten Fraktion und in der Mitte. Also da sind sie sich gerade nicht so wirklich einig, weil es doch einige Empörungen gegeben hat über das, was jetzt hier so.
Du meinst, weil Saskia Esken nicht im Bundeskabinett ist?
Nein, das war, glaube ich, das einzige Positive, was ich jetzt vermelden weiß.
Also sonst hätte ich.
Die Olle mit ihren Weißbiergläsern nicht. Ja, die kann ja nicht mal irgendeinen
Koalitionsvertrag lesen. Wenn sie wenigstens die Weißbiergläser waagrecht halten würde. Nein, ich habe gar nicht so viel gegen Saskia Esken. Ich find auch das Einschießen auf eine Personalie oft sehr kritisch, nur weil der Umgang, weil man es ja vielleicht nicht so würdigen kann.
Ja, da kommen wir eh noch später drauf. Wir haben ja hier noch das Bundeskabinett.
Ich möchte Grüße an den Reaktor rausschicken in Schongau. Ich hole mein Fahrrad noch. Ich hole es noch. Es steht da immer noch. Ich habe es noch nicht geschafft, es zu holen. Grüße gehen raus. Ich hole es noch. Ich will nur die Bühne gleich mal nutzen, nicht, dass es dann heißt. Ich hab's
ja, vielleicht wird es ja geklaut. Du hast ja
Glück. Ich habe es abgesperrt. Ist total sicher abgesperrt.
Ja,
eine sehr sichere Absperrmethode.
1961 Speichenschloss.
Selbstverständlich. Das ist echt... echt schwer zu knacken.
Ich hoffe, du findest deinen Schlüssel.
Den habe ich, der liegt auf dem offenen Kamin.
Da lag er. Genau. Was war sonst bei dir noch los so jetzt die Tage? Du warst wahrscheinlich unterwegs, oder?
Nein, ich hatte so ein echt anstrengendes Geburtstagswochenende hinter mir.
Oh weh.
Von einem Geburtstag in den anderen, ich sage mal, gefeiert. Und war wunderbar. Da
testet man die Leber, die Leistung, wie
so ein Test, wie wenn du zum Arzt gehst und dann so einen Radeltest machen musst. Ähnlich ist es mal wieder, wenn du mal so ein 2-3 Tage durchgehend Geburtstag feierst. Das ist auch wie so ein ETG oder wie man das nennt.
Ansatzlos von einem Geburtstag zum anderen geht. Vielleicht noch eine Dusche zwischen reinschmeißt und dann sofort auf den nächsten, oder?
Nein, Dusche wird ja auch überbewertet. Das schädigt ja auch nur das Körperfett. Also in dem Fall, wenn du gut feierst, kannst du es auch ohne Dusche durchziehen. Ja, wirklich. Aber macht man das ganz entspannt. Da trinkt man. Die Frage stellt sich nach dem ersten Geburtstagsabend oftmals nicht so, als würde das bei mir regelmäßig vorkommen, aber du stellst dir die Frage, du bist ein bisschen verkatert vom ersten Abend, du musst am zweiten Abend auch noch auf den Geburtstag, stehst Ende Vormittag auf, trinkst 3 Kaffee und überlegst dir, hey,
wie überstehe ich den Abend?
Wie komme ich überhaupt bis zum Abend? Und wenn du bis zum Abend sagst, okay, ich trinke nur Wasser, was ja okay wäre. Wenn du aber vielleicht am Nachmittag um 2 vielleicht schon mal ein Bier trinkst, dann Nachmittag um 4 nochmal ein Bier trinkst, dann erlebst du den Abend deutlich geschmeidiger, wie wenn du einfach komplett abstinent in dem Abend übergehst.
Das hat mir auch übrigens...
Das ist so ein leichter, fliegender Start, nennt sich das in der Formel 1.
Gut, kurz halb gefrühstückt, da muss ich noch was hinzuschmeißen zu unserem Essen gehen an Badolino. Gott sei Dank saß meine Frau mit dem Rücken zu der Aktion.
War ein Junggesellenabschied.
Ja, wir sind in einem Restaurant, saß natürlich draußen, war natürlich wunderbar warm. Und da hat sich eine Familie gerade verabschiedet und die haben gerade gegessen. Und das kleine Kind, wird wahrscheinlich so 4 gewesen sein, vermute ich mir von der Größe. Und die Frau hebt das Kind hoch und in dem Moment, wo sie das Kind hochhebt, kotzt das Kind der Mutter komplett ins Gesicht, Hals, Haare, komplett, Spiel abgesetzt. Die Frau, warum
absetzen? Lass doch nochmal, vielleicht kommt noch was. kannst du noch ein bisschen halten und schauen, ob noch was kommt?
Dann den ganzen Boden gekotzt. Ich sag da, Alter, ich habe sowas noch nie gesehen und die hat die Frau so leid getan.
Aber das Schöne an Kinderkotze ist, dass es nicht so nach, also es riecht nicht so unangenehm, wie wenn es ein 79-Jähriger macht.
Das ist wie so Breckerlhursten, weißt du, du hast die Pizzastücke oder irgendwas, du hast alles gesehen, was da.
Du hast, wenn du Mund öffnest, hast du eigentlich auch schon fast gegessen.
Fantastisch, also das war richtig schöner Schwall.
Und da war sicherlich auch vieles Unverdautes dabei. Oder? Also das kann ich mir vorstellen. Das ist eigentlich schon fast Nahrungsverschwendung, wenn du das einfach wegschmeißt.
Sag's mir nicht, ich will es gar nicht sehen. Und geht die jetzt bei mir vorbei, weil sie am Rücken saß. Sie sagt, nein, die gehen andersrum und haben dann fluchtartig das Restaurant verlassen. Und das waren ungefähr 6-7 Leute waren das. Also das war echt, hat mir echt leid getan, gell? Sowas ist dann, weil es ging ja wirklich frontal ins Gesicht, in die Haare.
Ins Gesicht, dann in den Ausschnitt.
Überall.
Unten wieder raus.
In die
Haare. Dann wieder rein.
Die ganzen Haare. Es war, wenn sie gerade aus der Dusche kam. Also das
war... Schaust du vollgekotzt aus? Also so mit Bröckchen drin, was?
Boah, also...
Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der wo wirklich täglich unbedingt meint, er muss duschen, aber das wäre so ein Moment... Das wäre so ein Moment, wo ich vielleicht noch mal kurz meine Haltung überdenken würde, selbst wenn ich am gleichen Tag schon gewesen wäre.
Ja, ach, das erleichtert einiges dann, ja.
Also zumindest die Entscheidungsfindung, was die Duschfindung angeht.
Oh, Alter, das war...
Aber das gehört auch dazu, man muss auch mal voll gekotzt werden.
Ich sage ja, gut gekotzt ist halb gefrühstückt. Gell?
Nein, also, das ist ja auch dann
naja,
c'est la vie, was ich.
Naja, lass uns mal, apropos gekotzt, also wir müssen mal kurz in die Region schauen, nach Garmisch. Zumindest kam diese Meldung aus dem Landkreis Garmisch und... Wir reden hier von Schockanrufen. Schockanrufe kennst du ja bestimmt, oder Leute werden...
Darf ich nur kurz fragen? Du erzählst immer, dass du so viel radelst, dass du so viel Sport machst. Ja. Und immer wenn du es nicht erzählst, hat irgendwie das Publikum so gewissen, wie nennt sich das, So, Informationslücke. Ja, jetzt möchte ich doch mal fragen, wie war es denn jetzt in der Woche?
Ich bin nicht geradelt.
Okay, schau.
Aber es ist sehr, sehr viel gelaufen. Also von Bartolino nach Lazise läuft man doch eine Weile. Also wir haben.
Du bist spazieren gegangen, du bist nicht gelaufen.
Nein, wir haben alles zu Fuß
gelaufen.
Also
nicht gelaufen, du bist spazieren gegangen.
Ja, wir sind schnellen Schrittes spazieren gegangen.
Also du bist so langsam dahin getrottet.
Nein, muss man ja, weil so viele Menschen dort. Genau.
Man muss ja auch einfach mal seine Schwächen. Ich habe jetzt auch sehr wenig Sport gemacht, weil ich sehr viel mit Umbautätigkeiten war.
Ja.
Und man muss auch mal mit unseren Schwächen unser Publikum konfrontieren.
Ja.
Und nicht immer nur, oh, ich bin gelaufen, ich habe so viel Sport gemacht und dann hören sie wieder 3 Wochen nichts von uns. Nein, da haben wir dann auch einfach vielleicht mal nichts gemacht.
Ich war gestern Abend noch auf dem Radl gesessen im Keller, weil es ja draußen etwas frisch war und hat geregnet. Und also von daher, ich bin schon wieder in der Spur. Ich bin
letztens auch geradelt zu diesem Geburtstag hin mit dem Rennrad.
Ah, toll.
Und musste so ein kleines Kind mitnehmen. So dreijährig, 3- bis 4-jährig und habe es dann auf dem Arm genommen, während ich im Rennrad gefahren bin.
Das hast du auch schon mal vom Kindergarten aus
gemacht. Erstmal mache ich dann öfter,
wenn ich sonst nichts dabei habe. Hab ich erzählt bekommen.
Ja, ich finde nur so verwunderlich, da nimmst du es halt mal auf dem Arm, aber dann die Leute schauen, als wäre man ein Rabenvater.
Ja, natürlich.
Nur weil man jetzt ohne Kinder sitzt.
Kein Helm, nix.
Der Helm, also ich nicht, aber das Kind ja schon.
Dein Helm.
So ungefähr. Ja, früher haben die Kinder auch überlebt. Bleibt's mal locker.
Ja, aber gut, ist.
Oder dann sitzt man halt vorne auf dem Lenker drauf oder so. C'est la vie.
Ich sehe es noch ein, wenn das Kind dann eine gewisse Größe hat, man setzt dann vielleicht noch, wie es in Italien üblich ist, mit einem Kissen auf dem Gepäckträger. Ja.
Ja, ist auch schon passiert. Aber auch da muss man entspannt bleiben. Seid's halt alles so überdurchschnittlich helikoptermäßig. Dann ist das Kind auf dem Arm. Ja, gut, wenn mir ein Auto nahe fährt, was passiert dann? Ja, aber was passiert, wenn es auf dem Sitz ist? Also da ist wenig kritischen
Dingen. Ja.
Bleibt ganz entspannt.
Okay.
Haben wir schon im Griff.
Darf ich jetzt weitermachen?
Gerne.
Schockanrufe. Also wir kennen ja alle diese Schockanrufe, wo Leute mit Geld betrogen werden und wir holen das Geld zu Hause ab und was der Geier, was da alles gibt. Und das, was jetzt kommt, wirklich hat sogar mich schockiert, weil...
Warum kam ein Schockanruf?
Weil dieser Senior hat 2 Schockanrufe innerhalb weniger Tage bekommen und wurde um sage und also ich kann es gar nicht aussprechen, er wurde wirklich um 1,4 Millionen Euro erleichtert. Das muss man sich mal vorstellen, bitte.
Wie schwer ist der denn?
Wer?
Wenn er um das erleichtert wurde, meine ich.
Ja, das ist dann doch einiges. Und zwar geht es ja um Trickbetrüger, die halt auf... Es wird ja in allen Kanälen wird ja davor gewarnt, ja.
Und sag bloß.
Man weiß mittlerweile, glaube ich, auch, oder jeder hat es mitbekommen, ob es in der Zeitung, im Fernsehen, irgendwo hat man das mitbekommen,
dass die unterwegs sind. Bis dahin nicht schon wieder vergessen hat.
Ja. Aber 2-mal hintereinander. Nach dem ersten Mal hat er
das. Also ich gehe davon aus, dass er bei beiden reingefallen ist.
Richtig. Und nach dem ersten Anruf hat er die Polizei verständigt. Die Polizei kam und hat ihn nochmal aufgeklärt, welche Mittel oder was sie. Welche Möglichkeiten es gibt, solche Schockanrufe beziehungsweise solche Betrügereien sozusagen zu erzählen oder zu verbreiten. Und 3 Tage später das Gleiche nochmal, aber diesmal war es so schlimm, er hat sogar Goldbarren und man muss sich das vorstellen, der hat Goldbarren und Goldmünzensammlungen mitgegeben. Wie dumm, also ich muss sagen, wie dumm kann man sein? Wie dumm.
Oder wie schlecht kann man es erklären? Vielleicht hat auch einfach die Polizei das zu schlecht erklärt.
4 Millionen Euro.
Vielleicht hat es die Polizei einfach zu schlecht erklärt. Oder einer der Polizeibediensteten hat gesagt, oh, das ist aber einfach.
Wahnsinn. Das ist wirklich, 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 wirklich krass. Und ich kann
mir sagen... Selbst mal einen Anruf. bei dem ging das echt einfach. Ach, okay,
gut. Ich verstehe zwar nicht, warum die Polizei jetzt den Namen und auch das Alter des der Person nicht verraten hat und woher kam. Verstehe jetzt nicht. Ja, kann man doch mal sagen jetzt.
Ja, weil wir könnten ja mal anrufen.
Überlegen wir das. Wer hat denn bitte 1,4 Millionen irgendwie, jetzt meine ich, gehe davon aus, dass er zur Bank gegangen ist, und ich gehe davon aus, dass er noch
so ein bisschen Reserve an Gold bauen. Also ist ja eh schon vernünftig, dass man irgendwie sein Kapital streut, dass man nicht nur auf eins vertraut. Das
macht sehr viel Sinn.
Aber so streuen, dass es jemand anders hinstreust, ist dann vielleicht ein bisschen.
Das musst du dir bitte vorstellen.
Aber wie raffiniert dann der Rest auch ist, wie schlecht die Polizei ihm das vielleicht auch erklärt hat.
Nee, ich glaube, das war einfach nicht schlecht erklärt, sondern es war einfach nur dumm.
Glaubst du, dass das Menschen sind, die dann auch als sehr, sehr geringes familiäres, soziales Umfeld haben, mit dem sie sich über solche Dinge austauschen? Oder meinst du, dass es einfach, dass Demenz ist, eine beginnende Demenz vielleicht sogar, in der
ich weiß
es ein gewisser Altersstarrsinn von Beratungsresistenz in Verbindung mit, ich habe das schon alles im Griff, ich habe es immer alles gekonnt, mit einhergeht? Jetzt kann man ganz ohne Wertung. Also
ich weiß es nicht. In Schongau war es ja auch so. Da kam Gott sei Dank auch erst vor ein paar Tagen. Da ging es um, 10, 15.000 Euro. Und da ist Gott sei Dank der Schwiegersohn vorbeigekommen, war aber direkt bei der Übergabe, kurz vor der Übergabe.
Weil er es nehmen wollte oder weil er es verhindern wollte?
Nee, und dann sind dann abgehauen und jetzt suchen sie nach dem Auto. Aber das musst du dir mal vorstellen. Also ich bin da immer wieder überrascht und jetzt auch richtig schockiert. Gell? Vom Schockanruf schockiert.
Ja, es ist, aber man kann, also natürlich macht man sich da erstmal lustig, aber es nimmt ja zu, die Raffinesse nimmt natürlich zu und anscheinend ist die Überforderung der älteren Bevölkerung in dem Fall halt auch sehr groß und da müsste man vielleicht auch anderweitige Mittel mal finden, um das einzudämmen.
Ist schon richtig, aber wenn jemand Geld an der Haustür übergeben will, dann muss, das ist doch, da klingelt es doch sofort. Also, weil.
Ja, an der Haustür.
Ja, natürlich.
Da klingelt es dann an der Haustür und der will Geld.
Ja, aber da gebe ich doch nichts ab. Gib doch nichts her, was soll ich an der Haustür ab? Warum soll ich es denn abgeben?
Ja, vielleicht hast du ein anderes Autoritätsdenken einer Uniform gegenüber zum Beispiel.
Nee. Polizei sagt doch immer, sie holen keine Gelder.
Ja, wenn die Polizei vor der Haustür schon steht und das Geld haben will.
Nein.
Und ich habe extra vorher angerufen.
Nein. Auch dann nicht.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da Generationen gibt und im Besonderen jetzt die mit einer kurzen Festnetztelefonnummer.
Ja, hoffentlich hat es ja Quittung geben lassen.
Vielleicht kann das von der Steuer absetzen.
Vielleicht. Von der Klausteuer. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es wirklich schockierend, was da manche Menschen mit sich machen lassen. Das ist.
Also wir können ja nur den Appell daran richten, da wir ja unser Publikum auch ein bisschen kennen und wissen, dass.
Immer alles hier. Alles hergeben. Alles hergeben, wenn es vor der Tür steht.
Also wenn es wirklich ernst ist, kommen wir vorbei.
Jedoch, wir können es ja überprüfen. Wir können sie anrufen und Bescheid geben. Wir prüfen es, ob das rechtens ist.
Und zur Not nehmen wir es in Gewahrsam.
Ja, wir verwalten es kurzzeitig mal.
Nein, also man muss da auch seine eigenen Verwandten und seine eigenen Freunde in einem gesetzten Alter auch entsprechend an die Hand nehmen. Ich glaube, das ist die einzige Variante, wie man es irgendwie halbwegs in seinem eigenen Umfeld in den Griff kriegt.
Schickt uns eine WhatsApp. Und dann haben wir den Salat jetzt.
Uns ist gut.
Mir. Schickt mir eine WhatsApp. Übrigens, apropos WhatsApp, es gibt jetzt neue Einschränkungen bei WhatsApp. WhatsApp probiert jetzt gerade aus, diese Broadcast-Mitteilungen. Das heißt, diese Mitteilungen, die man gleichzeitig an mehrere Personen schickt. Genau. Also gerade so, gibt ja so Scherzvideos, Witze, alles Mögliche. Die wollen es jetzt auf 30 Broadcast-Nachrichten pro Monat begrenzen. Für Betriebe geht's auf 200 Nachrichten hoch, weil sie wollen damit sozusagen die Spam und
die Scheiße einfach ein bisschen reduzieren.
Die Scheiße reduzieren und vor allem halt auch diese Massenkommunikationsnachrichten da, diesen Mist, der oft darum geht. Aber finde ich schon hart, weil alles, was du da mehr verschicken willst, musst du bezahlen.
Ach, es ist doch ökonomisch getrieben. Ja, doch. Überraschung.
Also, die fangen jetzt gerade an. Also WhatsApp fängt jetzt an. Ist ja Meta, ist ja.
Ich wollte gerade sagen, ist Zuckerberg. Auf der Meta-Ebene.
Ja, auf der Meta-Ebene bei Zuckerberg
ist. Ja, bringt mehr Zucker in den Berg, hätte ich gesagt.
Hat ja einiges an Geld jetzt verloren.
Sugar, Baby.
Ja, der braucht jetzt wieder Kohle und dann, so geht's dann dahin, gell? Aber na gut. Also ihr werdet es bestimmt merken, das wird jetzt so ausgerollt.
Aber nicht nur dort gibt's neue Regeln, Patrick. Also lass uns mal. Wenn wir gerade schon beim Zuckerberg sind, lass uns zum höchsten Berg der Welt schauen.
Richtig, zum Mount Everest. Ja, und die ganzen.
Was für die Überleitung.
Und die ganzen Hobbybergsteiger, könnt ihr euch das jetzt aus den Haare schmieren? Ja, so wie die Frau sich die Kotze aus den Haare schmiert.
Genau. Dürft ihr auch gleich mehr Pinke, eins von den 1,4 Millionen wegnehmen und
ja, genau.
In eure
Haare.
In die Sherpas stecken und in die, vor allem aber auch in euren, wie nennt sich denn das? Eintrittsgeld.
Genau.
Eintrittsgeld für Mount Everest. Also wenn es an der Schranke steht, kostet es jetzt nochmal, keine Ahnung, 11.000 Euro, sondern...
Nee, von 9.000 Euro auf 13.000.
Von 9.000 auf 13.
Aber der interessante Teil ist nicht, dass es jetzt mehr Geld kostet, sondern dass es einen neuen Gesetzesentwurf gibt, der Nepalesen oder der nepalesischen Regierung, die jetzt sagt, man darf jetzt den Mount Everest nur noch besteigen, wenn man einen Nachweis bringt, dass man vorher schon mal einen anderen 7.000er in Nepal bezwungen hat.
Da reicht auch der Bergstempel vom Tegelberg übrigens.
Nicht aus.
Da gibt es noch so Stempel an den Berg. Ja, da kann man sich so ein Stempelbuch sowas reinmachen.
So, und außerdem kommt noch hinzu, dass es künftig nur noch Bergführer geben wird, die...
Oder Bergführerinnen.
Die nepalesische Staatsbürgerschaft haben. Also, ihr ganzen Gipfelstürmer da draußen sagen, wir haben schon mal einen 7000er gemacht, wir führen euch da hoch. Nö.
Nepal first. So schaut das. So schaut's aus. Es bricht, Trump macht den Vorreiter und Nepal reitet nach. Mhm.
Ja, aber man will auch den Massentourismus jetzt da oben und auch die Müllberge, im wahrsten Sinne des Wortes. Der höchste Müllberg der Welt ist der Mount Everest. Und man will das jetzt einfach eindämmen und das sind jetzt die ersten Maßnahmen, die man greift. Findest du es gut oder schlecht? Ich finde es gut.
Ja.
Mittlerweile ist es ja ein Run auf dem Berg ohne Ende schon seit Jahren und ich finde, da kann man jetzt auch mal irgendwann mal einen Riegel vorschieben, weil, wie gesagt, die ganzen Hobby-Berggeher da, die ja da einfach meinen, sie kaufen sich jetzt ein Atemgerät und ein paar gescheite Turnschuhe und dann geht es. Dann geht halt nicht mehr.
Es ist ja mittlerweile kein Alpinismus mehr. Es ist ja mehr ein Event tatsächlich. Und die Natur zu sehr zum Event zu machen, ist jetzt auch nicht das meine. Vor allem in so einem Gebiet. Also ich kann dem nachgehen. Ich kann das verstehen.
Sie sagen ja auch, diese Menschenschlangen, die sich da, oder Warteschlangen, die sich da bilden, ist besonders gefährlich in dieser gesagten Todeszone. Das ist nämlich das Gebiet unterhalb des Gipfels, in dem man Sauerstoff braucht. Und wenn man natürlich lange Wartezeiten hat, ist es natürlich dann nochmal.
Jeder Platz hat eine Me-Time. Seine Me-Time am Gipfel.
Ja.
Meanwhile. Weil er sein individuelles Gipfelfoto haben will.
Meanwhile in der Todeszone. Ja. Übrigens, 2024 sind 8 Menschen am Mount Everest verstorben. Und
fast so viel wie bei am Wank.
Und fast. Und 2023 waren es plus 5. Also die Tendenz geht steil nach oben.
Ich weiß nicht, ich finde es erstaunlich wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, es sind mehr. Es sind in den Ammergauer Alpen schon mehr ums Leben gekommen. Gefühlt.
Gefühlt, ja. Oder an der Zugspitze. Ja. Wie auch immer. In jedem Fall, ja, ich finde es gut und vielleicht ist das ja die richtige Maßnahme, um diese Warteschlangen zu reduzieren.
Ja, vielleicht kann man sich auch mal ein anderes Hobby suchen.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kauft man sich ein altes Auto.
Ja.
Welches dann aber wieder TÜV braucht nach 10 Jahren.
Ja, das ist auch jetzt, die EU will jetzt sozusagen neue TÜV-Termine für Autos älter als 10 einführen, das heißt jährlich zum TÜV.
Ja, Schwachsinn.
ADAC sagt auch Schwachsinn.
Jeder Mensch, der nachdenkt, sagt Schwachsinn.
Weil es ist nur wieder eine Geldmacherei. Wahrscheinlich, weiß nicht, was da wieder, wir reden jetzt hier mittlerweile von 150 Euro TÜV-Gebühren. Ja, dafür, dass der TÜV-Prüfer da mal 10 Minuten drüber schaut und finde ich sowieso Geldmacherei. Mein Wohnmobil muss auch jedes Jahr zum TÜV. Ich zahle jedes Jahr, je nachdem, ob Gas.
Weil du über 3,5 Tonnen bist.
Weil ich über 3,5 Tonnen bin, genau. Zahle ich, glaube 230 Euro zahle ich jetzt. Und 250 mit Gasprüfung alle 2 Jahre. Also ich finde das auch, man könnte das auch mal auf alle 2 Jahre begrenzen. Und dann macht man einfach Gasprüfung mit und gut. Ich weiß nicht, was das soll, warum man alle 2 Jahre mit einem 4-Tonner Wohnmobil zum TÜV muss.
Jedes Jahr, du.
Ja, jedes Jahr, ja. Ich weiß nicht, das Auto ist dafür ausgelegt, 4 Tonnen zu tragen wie oder zu transportieren, genau wie ein Auto halt mit der Höchstklasse gefahren werden darf. Warum muss man da jährlich zum TÜV?
Ja, vielleicht wollen sie einfach die Wirtschaft ankurbeln und sagen, okay, dann versuchen wir hier.
Ich finde es Schwachsinn. Also wieder Geldmacherei für nichts.
Und vor allem ist es halt einfach eine unsoziale Scheiße, weil es wieder die Leute trifft, die einfach wenig verdienen, wenig Geld haben oder die Menschen. Kaufen
sich gerade so ein gebrauchtes Auto genau. Für 5.000 Euro.
Oder Menschen, die meinen, dass sie halt ihr Auto selber finanzieren oder kaufen und nicht leasen oder finanzieren. Und diese Menschen, die eigentlich noch vernünftig wirtschaften, triffst du wieder mit sowas. Das ist aus meiner Sicht, weil es ja fachlich nicht begründet ist, Willkür zum Lasten des kleinen Mannes und zur kleinen Frau.
Ja, fachlich und technisch auch. Ist ja für mich das Gleiche dann. Aber ich, ja, wie gesagt.
Das ist Kapitalismus pur.
Absolut. Absolut.
So, 1. Mai.
Ja,
ich bin in meinem 1. Mai immer noch emotional im 1. Mai gefangen.
In deinem Element.
Ja, genau. Ja. Kapitalismuskritik hier.
Nee, also so. Bin ich gespannt, was da rauskommt, aber es schaut danach aus, als wenn das kommen wird.
Ja, jetzt könnten wir natürlich alle mit den über 10 Jahren alten Autos nach Brüssel fahren. Oh, so ja. Wie die Landwirte das halt auch gemacht haben. Mhm.
In Frankreich wird sich sowas nicht durchsetzen, da werden mal die ganzen Autobahnen wieder blockiert. Und
genau, sowas empfehle ich dann ja auch. Sollte das ernst werden, würde ich sagen.
Alles nach Brüssel.
Schnappe ich meine 6 alten Autos, die ich habe und wir fahren los.
Apropos 6 alten Autos, was ist eigentlich mit deinen 2 Mercedes? Du hast doch so einen Diesel und so einen V8.
Was ja,
ist mit
dem? Stimmt. Es sind abgemeldet aufgrund von ökonomischer Vernunft. Gerade aktuell.
Technischer.
Technisch sind sie einwandfrei. Es geht nur um ökonomische Vernunft und praktikable Notwendigkeit, die aktuell fehlt, weil die ja noch einen anderen alten dazu gekauft haben, Bus, welcher dann einfach von der Nutzung im Vordergrund steht aktuell. Aber die anderen verkaufe ich nicht, weil ich es nicht brauche.
Apropos Verbot, lieber Christian. Das habe ich lange mal gesagt, gell? Lieber Christian. Apropos Verbot, ein AfD-Verbot. Gesichert rechtsextrem.
Ja, sie sind jetzt vom Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Sie waren bisher nur Verdachtsfall, jetzt sind sie eingestuft worden. Mei, und ich glaube schon, dass du dir als Gesellschaft, nicht nur die Politik, als Gesellschaft, dessen Vertreter ja im Bundestag sitzen, überlegen musst, ab wann ist denn die Grenze erreicht bei einer Partei, um ein Parteiverbotsverfahren auf den Weg zu bringen?
Weil das Gutachten umfasst 1200 Seiten und die AfD wurde ja 2019 schon als Prüffall eingestuft, 2021 erfolgte Bewertung des Verdachtsfalls und jetzt 6 Jahre später
hat sich der Verdacht erhärtet und bestätigt. Richtig. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, weil du gleich gestartet bist mit dem Verbotsverfahren, aus meiner Sicht stellt sich schon, ab welchem Zeitpunkt ist denn dann der Zeitpunkt da, wo man ein Verbotsverfahren anregen sollte, jetzt unabhängig davon, dass man, wie viele sagen, was im Parlament, sollte man diese Partei klein machen oder in der politischen Auseinandersetzung. Ja, ist klar, ist erstmal Punkt 1 sehr gut gelungen bisher. Und Punkt 2 gibt es ja von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, ich glaube, es waren nur Väter.
Glaube ich auch.
Die Möglichkeit, das so zu machen und auch dann, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht auch die Verpflichtung. Und wenn sie jetzt schon gesichert rechtsextrem sind, kann man das ja parallel machen. Man kann sie auf der einen Seite ein Verbotsverfahren anregen und auf der anderen Seite parallel sie auf dem regierenden parlamentarischen Weg klein machen.
Weil ein AfD-Verbot ja nicht die Probleme löst.
Ja, eben, deswegen sage ich ja, beides. Also du sagst, also viele glauben, okay, mach mal ein Parteiverbotsverfahren und machen sonst nichts. Das wäre ja Schwachsinn.
Das könnte auch gefährlich werden, weil wenn im Endeffekt, wenn das nicht durchgeht, dann haben wir das Problem, dass die Rechten sich in die Tasche lachen oder
ja, aber jetzt reden wir von dem, dass die Rechten sich die Opferrolle und gehen sie in die Opferrolle. Ja, aber die sind ja immer in der sie behaupten ja immer, dass sie in der Opferrolle sind. Ja, ja. Die Frage ist, die darf man sich auch selber mal als starker Mann, als starke Frau stellen. Aber ich spreche jetzt eher die Männer an, weil der Großteil der AfD-Wähler sind ja Männer.
Man muss sie politisch.
Ja, natürlich, haben wir auch gesagt. Ja, genau. Ja. Aber die Frage ist, jetzt gibt sich, hast du jemanden, also erstens mal hast du so eine Partei, die wo meint, sie ist ja überdurchschnittlich männlich, wie die AfD. Mhm. Und jetzt begibt sich die immer in die Opferrolle.
Glaubt man.
Ja, aber jetzt begeben sie sich immer in die Opferrolle. Mhm. Wie männlich ist es denn? Wenn ich ganz ehrlich sein. Ich bin Opfer.
Ja, das ist schon sehr weinerlich.
Ja, das ist schon sehr weinerlich. Also, ich muss sagen, da ist eigentlich ist es eher so eine Art weibliche Partei. Also in ihrem Denken, nicht in meinem.
Ich habe das mal so ein bisschen rausgesucht und das finde ich ganz interessant, weil das
ist ein bisschen Mimimi.
Gesichert rechtsextrem hat ja folgende Vorteile. Also der Vorteil ist, dass man halt
für wen?
Ja,
Für wen?
Ja, für uns oder für? Nein, dass man sie besser überwachen kann.
Also für uns.
Ja, für uns, ganz klar, dass man sie besser überwachen kann. Und was noch ich viel entscheidender finde, ist, dass angestellte Beamte im öffentlichen Dienst können jetzt disziplinarisch belangt werden oder auch gekündigt werden. Ja, das ist, finde ich, ein ganz, ganz entscheidenden Punkt, ja, wo so die ganzen Rechten in als Beamte sitzen oder auch,
Im öffentlichen Dienst.
Auf den Dienst halt sind, ja.
Du musst natürlich schon beachten, finde ich auch wichtig, weil du darfst den Staat ja auch nicht unterwandern lassen.
Das ist
ja jetzt haben wir es also unterwandern mit solchen gesichert Rechtsextremen. Mhm. Und jetzt musst du natürlich schon aufpassen. Das ist ganz klar.
Ja, was passiert dann? Also, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber wenn jetzt ein Beamter AfD-Wähler ist,
Beamten und weiß gesichert ich, nein, da geht es jetzt nicht um Wähler.
Nein, da geht es nicht um Wähler.
Da geht es um
Wähler.
Nein,
da geht es um nein, Menschen, die in großen Ämtern sitzen,
aber die
AfD geht nicht gewählt
um,
haben.
Nein, um die geht es nicht. Das geht um Mitglieder. Es geht nicht um Wähler, weil du weißt ja nicht, wer was gewählt hat. Die Wahl ist ja geheim, das ist ja eines unserer Grundrechte. Es geht ja um
Parteizugehörigkeit,
genau, richtig. Genau. Um Funktionäre.
Ja.
Um diese geht es ja. Also Wähler, das wäre ja ein bisschen zu hart.
Ja, klar. Aber kann man denen einfach dann sagen, okay, du fällst raus, kriegst keine Beamtenrente mehr oder Pension? Oder wie ist das dann? Oder?
Ja, die müssen halt nebenbei Müll sammeln gehen. Wahrscheinlich.
Ja.
Ich kenne mich da auch nicht aus.
Ich weiß auch nicht, ob das so einfach dann geht, den einfach dann zu kündigen. Oder
bei Beamten weiß ich es im Extremen nicht, aber vielleicht sogar noch einfacher, weil Beamter sein ist ja nicht nur massive Rechte und massive, sondern du hast einfach, wenn du dich dem Staat gegenüber kontraproduktiv verhältst, dann kannst du ganze Pensionen gestrichen bekommen und bist raus aus dem Ganzen. Also das kann auch sehr schnell passieren, wenn du dich auch kriminell verhältst und so. Also da ist der Beamte an sich, man meint immer, wenn du verbeamtet bist, ist alles in Ordnung. Mhm. Ja, aber nur wenn du dich so verhältst, dass der, also nicht staatsschädigend verhältst. Du übst ja auch einen Eid auf das Ganze. Und ist die Frage, du übst einen Eid auf die Verfassung und bist dann in einer Partei, die diese Verfassung eigentlich mit Füßen tritt, abschaffen will und gesichert rechtsextrem ist. Mhm. Von dem her, finde ich das auch einen sehr interessanten Schritt.
Absolut.
Und mit dem Parteiverbotsverfahren, das ist für mich nur eine parallele Begleitung dessen. Und ich bin der Meinung, dass man sie auch trotzdem anstreben sollte, auch wenn man sie, wie man das immer so schön sagt, hat ja Merz schon gesagt, wenn er Parteivorsitzender wird, wird er die innerhalb der Kürze halbieren. Mhm. Ja, mal schauen, wie es jetzt ist, wenn er Bundeskanzler ist.
Mhm. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass dann sofort, nachdem die Einstufung kam, Landesverband, glaube ich, war das, ein Kreisverband Köln irgendwo sich an JD Vance gewandt hat.
Ja, so ein Kreisverband, der hat auch richtig Power.
Ja, und help us, please help us. Also ist auch, Leute, da frage ich mich, ja, was?
Wo war euer Englisch?
Ja, was soll das?
War mir ja nicht drin, oder wie?
Ja, zumal ja gesagt wurde dann von JD Vance nach dem Motto, ja, Demokratie muss weiterleben und das geht so nicht und aber ja, ist halt so.
Das ist so ähnlich wie wenn die Polizei zu einer Geburtstagsfeier kommt und sagt, hier vielleicht ist es zu laut. Ja, und dann gehen sie wieder.
Nee, aber das finde ich schon sehr, sehr, was sollen die denn da helfen? Also man davon abgesehen, dass das ja keine Ahnung.
Nein, absolut. Was, lass uns zu was Positivem kommen. FC Bayern München ist deutscher Meister.
Ja. Leider nicht an ihrem Spieltag.
Stimmt.
An ihrem Spieltag schon, aber nicht am Samstag, sondern am Sonntag erst, genau, gestern Meister geworden, weil es nicht immer unentschieden herausging mit Leverkusen Freiburg, glaube ich, war
das so. Ist es.
Ja. Und Glückwunsch.
Ja.
Harry Kanes erster Titel.
Ja. Thomas Müllers 12.
Ja,
genau. 12. Meisterschaft oder was es war, oder 13.
Ja. Ja, auch sehr interessant, dass es leider halt nicht in der Champions League weitergeht.
Darf ich mal fragen, warum du, also wir sind ja oft beim Eishockey und du redest immer über Dreiseitel. Das ist immer so dein Star.
Ja, ja, logisch.
Was ist überhaupt mit dem Seider los?
Moritz Seider.
Ja. Hast du den nicht auf dem Schirm? Was
doch,
ist los?
Doch, doch.
Du hast noch nie in diesem Podcast was über ihn erzählt. Aber das ist doch der Eishockeyler schlechthin, der Deutsche.
Unter anderem, ja. Momentan ist Seider sogar noch der bestbezahlteste Eishockeyspieler in der NHL, weil der Vertrag von Leon Dreisaitl, der neue.
Der greift ja erst nächstes Jahr.
Nee, dieses Jahr im Juni.
Ja, nächste Saison meine ich.
Ja, ab Juni praktisch, genau, ist er richtig. Sozusagen der höchstdotierteste.
Ja, aber den hast du noch nie erwähnt. Warum hast du, bist du das, bist ja, du das so Seider einseitig?
Nein, Moritz Seider habe ich öfters erwähnt, aber
wie geht es nicht darum, in meiner Gegenwart.
Ah doch, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, so ist nicht. Aber Moritz Seider ist jetzt zum Captain der Nationalmannschaft
so ist
ernannt
es.
Worden. Glückwunsch dafür. Hat er sich auch verdient, muss man ganz klar sagen. Er
ist auch erfolgreich.
Absolut, ja. Einer der besten Verteidiger der NHL. Der übrigens auch nicht zimperlich ist, der auch mal, der geht dahin, wo es weh tut.
Was ein Verteidiger auch machen muss.
Ja. Und Oilers haben ja sensationell.
Das sind wir jetzt aber wieder bei drei Seiten.
Die nächste Runde geschafft. Ja, also die ersten zwei Spiele.
Die hatten ja am Anfang verloren. Ja.
Die ersten zwei Spiele gegen LA haben sie verloren, richtig. Und dann habe ich gedacht, Alter, was wird das jetzt werden? Fliegen die jetzt gegen LA raus? Und dann haben sie doch dann die nächsten vier Spiele in Folge gewonnen, sind in die nächste Runde eingezogen. Und jetzt geht's wieder gegen Las Vegas. Die hatten sie letztes Jahr auch besiegt. Und ja, mal schauen, wo es dahin geht. Seider ist raus, drum ist er bei der WM dabei.
Ja.
Also die haben es nicht geschafft.
Aber er hat sehr gut gespielt.
Mit Detroit, ja.
Was ich geschafft. Gesehen habe, war Wahnsinn.
Ja, es ist
aber wirklich, es hat nicht gereicht.
Es hat nicht gereicht. Was hast denn du gesehen?
Ich habe wahnsinnig viel gesehen.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee. Ja, ich habe einige Spiele gesehen von Moritz Seider und
ja, aber er war halt wirklich nicht schlecht, oder? Was sagst du jetzt, er war schlecht? Sagt, dass er schlecht war?
Seine unprofessionellen Eishockey-Kommentare, das ist wirklich.
Das Schlimme ist, dass er halt stimmt. Das ist halt das Problem.
Interessant wird's, ob Tim Stützle zum Team dazu stößt.
Der das wird tatsächlich sehr spannend,
weil es auch ein Top-Stürmer ist. Der Ottawa Senators wird spannend. Also ich hoffe, dass natürlich Leon Dreisaitl
nicht hinzustößt, weil er gewinnt.
Ganz genau, die sollen endlich die Meisterschaft
gewinnen. Ich glaube nicht, ich glaube, die fliegen nächste Runde raus. Schätze ich, vermute ich.
Mit deinem Eishockey-Fachwissen glaube ich auch, dass du das soweit
sagst. Ich kann das ganz gut einschätzen, glaube ich. Was ich auch von dieser Mannschaft gesehen habe, habe ich jetzt so die Vermutung, dass das nächste Runde dann auch Schluss ist. Na, dieses Jahr haben sie nicht den Drive. Da ist auch nicht das Selbstverständnis da in der Mannschaft.
Bitte.
Ja, wirklich. Das war letztes Jahr noch ganz anders.
Ja, ja, ganz anders. Also, ganz anders.
Da war die Körpersprache. Da brauchst du auf die Körpersprache achten.
Christian, die haben ja Körpersprache gezeigt, vier Spiele in Folge gewonnen, ja?
Ja, also, aber das ist schon. Wenn du dir das anschaust im Vergleich auch zur letzten Saison, da ist dieses Jahr
Alter, einfach. Wird schlecht.
Da fehlt einfach ein bisschen was.
Die SPD benennt ihr Bundeskabinett. Lass uns doch mal dahin schauen, lieber Christian, weil das, glaube ich, ist jetzt noch interessanter als deine
also, okay, Expertise.
Also, alter Falter, gell? Das ist ja normal richtig schlecht, gell?
Ja, aber du wirst mir fachlich nichts entgegentreten können.
Ja.
Argumentation abgeschlossen. So. Also lass uns zum Kabinett schauen. Ich find's überraschend und auch gar nicht so schlecht.
Genauso überraschend wie die CDU-CSU und auch gar nicht so schlecht? Fragezeichen?
Bei der CDU-CSU ist mir etwas zu kapitalistisch gedacht, mal wieder, wir am 1. Mai hinter uns.
Ja, aber Christian, wir müssen doch bitte, also wenn du sagst kapitalistisch gedacht, wir müssen doch Deutschland nach vorne bringen. Das heißt, wir müssen kapitalistisch denken, um neue Ziele bzw. neue Probleme anzugreifen. Und das macht jetzt auch das Bundeskabinett, also zumindest die SPD.
Nein, die SPD macht das nicht, nein, aber.
Die SPD stellt ja jetzt ihre Minister fürs Bundeskabinett.
Aber du brauchst doch nicht kapitalistisch denken, das ist doch nicht.
Du müsstest nicht teilweise. Du darfst
wirtschaftlich denken, aber doch nicht kapitalistisch.
Aber auch mit dran denken, oder?
Nein, also, nicht an den Kapitalismus, sondern an eine wirtschaftliche Entwicklung, an ein Wirtschaftswachstum, ja, das darf man ja machen.
Aber spielt es nicht mit einer Rolle?
Beim Kapitalismus, der Kapitalismus ist ja eher dann die Verteilung des Wachstums.
Richtig.
Und die Verteilung des Wachstums nur zu den Reichen und nicht zu den, nicht das gesellschaftlich sinnvoll nicht, zu verteilen.
Das heißt ja nichts. Das kann ja auch doch sinnvoll sein.
Ja, sinnvoll zu den Reichen wäre Kapitalismus und sinnvoll in die gesamte Gesellschaft wäre im Idealfall soziale Marktwirtschaft.
Ja, hat ja nicht hingehauen, ne?
Ja, aber wir wollen Region. Ja noch, ja doch, die letzten Jahre waren gar nicht, waren diesbezüglich.
Die waren eine Katastrophe, Christian.
Diesbezüglich gar nicht so schlecht.
Das brauche ich dir nicht sagen. Aber lass uns mal schauen.
Stimmt.
Wir haben einen neuen Finanzminister und Vizekanzler.
Hat mich überrascht. Ich habe im Vorfeld noch gesagt, ich glaube, dass Pistorius seine Machtoption spielt und Vizekanzler wird. habe die Rolle von Klingbeil komplett, wenn ich ganz ehrlich bin, unterschätzt, wie der die Strippen innerhalb dieser SPD.
Ganz schön Macht gewonnen, leck mich am Arsch, gell?
Wie der die in der SPD, wie die da diese SPD.
Kuschen vor ihm.
Ja, muss man schon fast sagen.
War ja aber auch.
Wer die Macht gebündelt hat unter sich jetzt, das ist schon beeindruckend.
Es war ja auch keiner da. Er hat einfach die Zügel in die Hand genommen.
Nein, der war, glaube ich, schon. Er hat Mütze nicht erstmal als Fraktionsvorsitzenden mal so beiseite geschoben. Dann hat er.
Du musst ja mit neuen Dimensionen denken. Du brauchst was Neues, neues Material. Und da kannst du nicht mit irgendeiner Mütze nicht oder.
Ja, aber die haben ja auch alle ihre Lobby. Dann hat er Hubertus Heil hat er mal abgeschossen, der ja auch noch Fraktionsvorsitzender werden wollte. Dem hat er jetzt seinen Vertrauten. Der ehemalige Generalsekretär Niersch oder wie er heißt, Niersch. Den hat er ihm vorgesetzt. Der hat machtstrategisch, möchte ich mal behaupten, ein Meisterstück inklusive seiner eigenen Karriere vollbracht, was ich ihm so nicht zugetraut hätte.
Obwohl er Teil der alten Regierung war und
auch, als Parteivorsitzender eigentlich der Hauptverantwortlichen der Niederlage war.
Ganz genau.
Und auch der, wie inklusive dem Generalsekretär. Also das hat schon natürlich auch dem Machtkampf von Scholz geschuldet, weil auch Klingbeil da schon eher Richtung Pistorius geschielt hatte. Aber glaub, sehr, sehr, sehr stark gemacht von Klingbeil hat mich sehr überrascht in diesem Bezug und dass er das auch so alles hat umsetzen können.
Also ich sage mal so, als Schwarz aus der Mitte Denkender, ja, finde ich jetzt ihn als Finanzminister, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, das könnte vielleicht gut werden. Weiß nicht warum, aber ich habe so ein Gefühl, dass das harmoniert, dass das passt, ja, dass da was zusammengeht. Wichtiges Ressort, brauchen wir nicht reden, ganz klar.
Ja, absolut.
Pistorius als Verteidigungsminister bestätigt, habe auch nichts anderes erwartet.
In dem Augenblick, wo sie das Ministerium kriegen, war die Personalie klar.
Da gab es nichts zu rütteln.
Genau. Arbeit und Soziales, Bärbel Baas, finde ich
gut.
Idealbesetzung.
Absolut. Ich mag sie.
Hatte als Bundestagspräsidentin zweithöchstes Amt im Lande, also noch vor dem Kanzler, wenn man ganz ehrlich ist. Auch mit der ganzen Arbeit in der gesamten Bundestagsverwaltung, wo sie dann unter sich hatte, jetzt einen sehr großen Erfahrungsschatz gewonnen und ihre Arbeit auch sehr stark gemacht. Hätte ich ihr nicht zugetraut, auch wo sie begonnen hat. Also da hat sie richtig abgeliefert.
Ich finde es auch schön, dass das da jetzt nicht irgendwie Esken auftaucht oder irgendwas anderes, dass die keines Amtes praktisch gewürdigt wurde oder besetzt wurde. Finde ich jetzt auch gut, weil, wie gesagt.
Ja, dieses Bashing, wie gesagt, dem kann ich nur bedingt nachgehen, aber ich glaube, man muss auch.
Direkt schon mal auf, die stolziert da immer mit, als wenn sie die Nummer eins in der. Überall, wo du siehst, ist doch unmöglich angezogen. Darum soll ich jetzt nicht. Da schaut man jetzt. Also, ja, das soll das nicht. Aber ich fand sie. Auch wenn sie bei Lanz oder irgendwo aufgetaucht ist, was sie von sich gegeben hat, war einfach
zum Teil Müll. Es war nicht inhaltlich immer Müll, aber sie konnte es in der Bevölkerung einfach nicht entsprechend kommunizieren. Sie hat einfach irgendwie so eine Art, ganz wenige sie würdigen können in ihrer Art. So würdest du es sich formulieren. Und das musst du dann auch als Politiker im Besonderen zur Kenntnis nehmen. Also wenn du
Auftrittsverbot bekommst, intern, ja, Auftrittsverbot. Ja,
oder wenn du von deinem eigenen Landesverband nicht mehr nominiert wirst für ein Parteispitzenamt, dann magst du eine gute Politikerin sein, aber dann magst du es halt vielleicht nicht richtig kommunizieren oder magst eine Attitüde haben, die halt ganz viele nicht mögen. Und das gehört halt einfach, senden und empfangen gehört halt einfach immer dazu in der Politik. Und dann ist halt das Empfangen und das Senden halt bei ihr etwas diametral auseinander und deswegen ist es vielleicht auch gut für die SPD, dass es so ist. Ungeachtet dessen, dass ich sie jetzt gar nicht so abwertend immer bezeichnen wollen würde. Nächster Minister.
Carsten Schneider, Umwelt und Klima.
Wurde jetzt erst für was wurde er gehandelt? Für Bau, glaube ich, wurde er gehandelt. Aber Carsten Schneider, ja, hatte er schon als Ostbeauftragter. Ich fand den jetzt nie wirklich negativ.
Ist mir jetzt neu, also kommt jetzt so als völlig neuer
in meine. Nee, hat schon ein bisschen Erfahrung, würde ich sagen.
Mein Bereich rein oder meine, was ich so mitbekommen habe, also ist für mich jetzt neu. Und dann sind wir bei Alabali Radovan.
Rehm Alabali Radovan, genau. Ganz spannende Person. Finde ich. Ja. mit Migration, also Eltern mit Migrationshintergrund, hat auch.
Sie ist in Moskau geboren, die Eltern kommen aus dem Irak.
Ist sie in Moskau geboren, weiß ich nicht.
Sie ist in Moskau geboren und 35 aus, in Moskau geboren und sie kommt, die Eltern kommen aus dem Irak. Ja. Finde ich auch sehr spannend. Auch jung, gell? Wir reden jetzt hier von, die Ministerien sind, glaube ich, 6 Frauen, 3 Männer. Ja.
Also wenn du jetzt auch die Staatsministerinnen
ja, genau,
dazu nimmst,
genau,
ist eine sehr, sehr spannende Person. Also schon allein die Aussprache des Namens wird viele Journalisten mal wieder vor eine Herausforderung stellen. Mhm. Und sie hat bisher auch sehr gute Reden gehalten im Bundestag.
Jetzt wird ausgesprochen Rem Radovan. Also man das Alabali sagt man eigentlich gar nicht, weil ich mitbekommen habe, aber man sagt mal Rem. Egal. Justizministerin haben wir hier Stefanie Hubig.
Ja, ehemalig aus Rheinland-Pfalz, glaube ich, kommt sie. War da schon in Verantwortung und ist jetzt, sollte das Gegenstück zu Dobrindt werden, der ja
auch noch jung?
Nein, Dobrindt ist nicht jung.
Nein,
der Hubig. Und du musst am Peißenberger, musst halt immer irgendwas.
Als Gegenspielerin zu unserem neuen Innenminister. Ja?
Ja, also ich weiß auch noch nicht, was ich von Dobrindt als Innenminister, aber lass uns nicht über Dobrindt reden.
Ich finde aber auch gerade die Innenministerstelle finde ich sehr spannend und weil es Dobrindt ist.
Also ich würde hoffen, dass Dobrindt das, was er an sich auf dem Kerbholz hat, das, was aber keiner mitbekommt, weil er sich in der Öffentlichkeit immer komplett dämlich äußert. Mhm. Dass er, wenn er das, was er an sich auf dem Kerbholz hätte, theoretisch.
Das wissen
erstaunlicherweise die wenigsten. Ich möchte nicht zu viel in Lobhudelei ausfallen. Aber wenn er das, was er an sich auf dem Kerbholz hätte, in diesem Amt, wo er jetzt sich vielleicht mal von seinem Generalsekretären-Dasein entfernt und von seinem gescheiterten, so muss man es eigentlich auch sagen, Verkehrsministerium, mal in dieser Rolle, die er ja nicht umsonst hat, das haben wir auch fair, weil wir dürfen jetzt auch mal ein bisschen verweilen, weil er ja auch Peißenberger ist und wir ein Regionalpodcast sind, dass er hier vielleicht endlich mal seine Rolle findet und auch mal Äußerungen tätigt in der Öffentlichkeit, die klug sind und nicht nur hinter den Kulissen.
Ja, sehe ich auch so.
Wenn er das mal auf die Kette bringen würde, diesen Switch zu machen, dann wäre es mal schön und nicht immer im Parteijargon als Parteisoldat mit dämlichen Äußerungen, also mit dann auch provokanten vielleicht findet er da seine Rolle. Spannend. Grüße gehen raus. Wäre zu wünschen. Also, aber ich sehe erstmal wenig, also bei Dobrindt sehe ich da wenig Lernkurve bisher. Aber vielleicht, letztens habe ich mal einen Teil vom Interview gesehen, wo es um die AfD ging, das fand ich ganz klug, muss ich fairerweise
sagen. Aber, okay, jetzt kommen wir zum nächsten, zum Bauwesen, Verena Huberts. Sagt mir überhaupt nichts.
Die Verena auch ist eine junge,
37-Jährige,
junge Politikerin.
Auch Blitzkarriere.
Ja, und absolut, das ist ein Konvolut an vielen Frauen, an jungen, neuen. Letzte
Legislaturperiode war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Es wäre ein einfaches gewesen, es wieder mit alten Kranten zu besetzen. Und ich glaube, dass es richtig Aufwand benötigt hat, dieses Kabinett entsprechend so umzubilden. Deswegen,
sie auch so.
Deswegen
absolut.
Hat Klingbeil hierbei.
Ich bin für neue Namen, bin ich immer gerne offen und bereit und freue mich im Endeffekt auch für die SPD, dass sie da diese Erneuerung geschafft haben. Und ich hoffe, dass alle
einen Wahnsinnsjob machen.
Ja, absolut. Absolut. Es wird wirklich sehr, also das ganze Bundeskabinett wird sehr spannend. Wird sehr spannend.
Abschließende Frage zu dem Thema. Jetzt wissen wir alle Minister, jetzt wissen wir so grob, was da drin steht. Glaubst du, dass es eine für die Öffentlichkeit, also für die Öffentlichkeit in der Wahrnehmung, eine erfolgreiche Regierung sein wird?
Weiß ich nicht.
Deswegen frage ich ja.
Die Problematik ist ja immer, mir bildet gar nicht andere Worte für eine, die blöde prozentualen Voraussagen, AfD steigt, sinkt.
Ja, die Hochrechnungen halt, genau.
Die nerven mich immer tierisch an. Die Regierung steht noch gar nicht und Vorfeld wurde schon wieder verloren und wieder nach unten.
Ja, dich nervt es ja immer noch, wenn die CDU gerade vorne ist und mal wieder verliert. Mich hat es dann immer genervt, wenn die Ampel verliert, so nervt es halt immer jeden, der wo gerade gefühlt vorne ist und der dann verliert, so nerven einen dann die Umfragen, Patrick. Damals hab's ich kritisiert, jetzt kritisierst es du.
Was negativ halt ist, auch schon wieder negativ ist, dass auch, wie ich es vorhin angesprochen habe, in der SPD wieder rumort, ja. Der linke Flügel, der rechte Flügel und der mittlere Flügel, ja.
Oder also, wie sich's nennt.
Ja.
SPD.
SPD, die haben gerade wirklich mit sich selber zu tun.
Die SPD hat in der Regel mit sich selber zu tun. Es ist eine reine Ausnahme gewesen. Die letzten 7 Jahre oder was es waren eine reine Ausnahme, dass das nicht der Fall war, was die SPD an Parteivorsitzenden verschlissen hat.
Und jetzt und
vor, sag mal, Frau Gabriel, das war der Wahnsinn.
Mhm.
Wenn du dir an Kurt Beck oder so zurückdenkst, wie sie alle hießen, das ist schon, ja.
Aber die letzte Hochrechnung oder halt.
Ich will nicht von Hochrechnung.
Nein,
ich will
Hochrechnung,
wissen, ob du.
Das Volk wurde wieder mal befragt und es hat ergeben, dass gerade heute rausgekommen ist, dass die Menschen hoffnungsvoll. Bisschen so, naja, schauen wir mal, aber zumindest sagen sie, es sind keine, wie gesagt, die Alten sind alle raus. Ja?
Ja, aber Patrick, ich will ja nicht wissen, was die Leute, also ich habe ja dich nicht gefragt, wie die Umfragen stehen. Ich habe dich gefragt, was du denkst.
Ich bin hoffnungsvoll. Bin hoffnungsvoll, okay. dass das aufgrund dieses Wechsels und dieser neuen Namen, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, gerne für offen bin für neue Namen und wünsche ihnen, dass sie einen guten Job machen. Und das kann man auch mit neuen Namen, genauso auch wie der CDU, CSU, was dargestellt wird, finde ich auch sehr interessant.
Ja, das wünschen wir ja alle. Die Frage ist nur,
wir brauchen es. Es ist unsere letzte Chance.
Ja. Ihr habt die letzte Chance. Das möchte man mal hier, also weiß ich nicht, wird immer gesagt, aber.
Ich sehe das schon so als letzte Chance, weil die letzte Regierung einfach so dermaßen versagt hat, dass.
Nein, die hat nicht versagt. Sie wurde halt niedergeschrieben und hat sich dann.
Versagt.
Nein, sie hatte sehr gute Ansätze und hat es am Anfang auch gar nicht so schlecht gemacht.
Letzter Zapfenstreich.
Was heißt für letzte,
wen denn?
Ja, was heißt letzter was Zapfenstreich?
Es ist jetzt der Zapfenstreich. Für wen denn? Für was denn?
Nein,
Esken hat ihn mal wieder mal unseren noch Bundeskanzler gewürdigt, was er alles gemacht hat. Und hat er denn gemacht?
Nein,
und der Bundeskanzler hat gar nichts gemacht. Ja, außer seine Rede wird in Erinnerung bleiben. Ja, des großen
Zeitenwende willst du mir sagen.
Zeitenwende und sonst war nichts. Ja, nichts.
Nein, das stimmt so auch nicht, weil er hat ja auch in einer Zeit das Ganze übernommen und er hat auch, wo er das Ganze übernommen hat, natürlich in der Zeit kam natürlich auch schon in einer Corona-Krise übernommen, um dann in eine Ukraine-Krise zu übergehen,
nennen
wir es mal so.
Ja, das war aber nicht sein
Verdienst, nein, es war seine Herausforderung. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht.
Ja, bin
und es wird ja nicht die letzte Krise sein.
Nee.
Es kommt jetzt vielleicht.
Nach der Krise ist vor der Krise.
Wir
sind mittendrin.
Wir haben in Merkel-Zeiten nur Krisen gehabt und wir werden jetzt auch wieder nur Krisen haben. Und das darfst du jetzt auch nicht. Wir setzen Krisen. Also, ne, ich stelle nochmal die Frage, Patrick, weil du schwenkst ja immer umher um deine Antwort. Gehen wir davon aus, dass in dieser Bundesregierung nach wie vor Krisen kommen werden, die, wo wir jetzt vielleicht noch nicht auf den Blick haben, aber die kommen werden, die halt dann zu managen sind. Glaubst du, dass diese Regierung dann im Blick des Volkes das positiv machen wird? Ja oder nein?
Die Frage ist immer, muss ich immer
Frage im beantworten. Blicke, ja, musst du jetzt.
Muss ich immer im Blicke des Volkes reagieren? Es kann auch mal untypisch reagieren, was das Volk vielleicht nicht auf der Schippe hat, dass es vielleicht gut oder schlecht ist. Ja?
Also würdest du sagen, es ist gut, aber das Volk sieht es nicht und deshalb
vielleicht weiß das Volk auch nicht, was wirklich gut ist.
So wie bei der Ampel.
Ich rede jetzt von dem, was passieren kann oder passieren müsste. Aber bei der Ampel war es ja ein Gezanke, ein Gestreite, es war ja nicht mehr.
Ja, siehst halt du so.
So.
Also mit dem Gezanke und dem Gestreite stimmt, aber ja, die politisch-inhaltliche Arbeit bis ein halbes Jahr vor Schluss war so schlecht nicht.
Nein, das war.
Siehst halt du so, sieht die Öffentlichkeit anders.
Das war das Minimum.
Aber ich sehe es halt anders und du siehst. Ich frage ja jetzt nochmal, ich stelle nochmal die Frage.
Ja, stell mal die Frage.
Unabhängig davon, dass Krisen kommen werden, glaubst du, dass
ja, glaube ich.
dass das Publikum oder die Wähler diese Regierung als positiv dann sehen werden.
Ja. Gut. Danke. Genauso positiv, wie Trump sich als Papst sieht.
Oh, okay, dann haben wir hier.
Dann sind wir aber hier, oder?
Trump ist auch.
Alter Falter, was für. Du glaubst, es geht nicht mehr schlimmer und dann.
Kommt Trump daher.
Kommt Trump daher. Das ist unglaublich, echt. Und das finde ich wohl, ja. Das finde ich ja schon fast.
Das hat mich jetzt nicht mal sonderlich überrascht. Das haben wir über Trump noch mit der Außenpolitik. Mit der Ukraine reden, aber
hast du das Bild gesehen, was er in seinem unter dem Weißen Haus Post gesetzt, ja, dass er gerne Papst werden würde. Das musst du mir vorstellen. Also nicht mal nur in seinem Truth Social Ding, sondern unter das Weiße Haus
hat er
das
gesetzt. Ab on the Posse, oder wie?
Alter Falter. Ihr wusst, dass er Schwuchtel ist.
Das war wieder sexistisch. Da würde ich jetzt sagen, da solltest du mehr sexuelle Vielfalt walten lassen in deinen Äußerungen. Du müsstest es sexuell neutral, musst du beleidigen. Das ist wichtig.
Das war neutral. Nee, aber das, was er sich erlaubt, das ist wieder mal unglaublich. Und dann denkst du echt, Alter.
Lass uns zu den Üblichen kommen, oder?
Ja, lass uns zu den Üblichen kommen.
Viel Spaß für den üblichen 3.
Eins habe ich mir nur gedacht, also für alle Kritiker da draußen, die meinen, ich soll das nie unterbrechen. Ja, lieber Christian.
Lieber Patrick, ich fange an, weil du ja sonst immer vorweg stürmst.
Richtig, Gipfelstürmer.
Wie die ganzen Touristen auf dem Mount Everest, absolut. So stürmst du immer voran. Mhm. Und jetzt würde ich mal fragen, um auch... Ja, mal eine gewisse Langsamkeit auch reinzubringen. Mir geht's ab und zu so, dass ich der Meinung bin, dass man sich, ich mich mir im Trubel dessen, was an Terminen oft da ist, mir die Zeit fehlt, mich mit mir selber zu beschäftigen.
Mhm.
So Gedanken zu machen, alles einzuordnen, mal vielleicht auch eine Zukunftsvision einzuordnen. Ja. Also nicht zu, also vielleicht ganz so schlimm nicht zu schmieden, das ist schon im Blick alles, aber zumindest alles wieder einzuordnen, alles wieder so fassen. Und da benötige ich persönlich oft so eine gewisse Langeweile oder eine gewisse
Lethargie.
Zeit für mich dann auch mal kurz. Und die Frage stellt sich, wie schaffst du es für dich? Oder brauchst du sowas überhaupt? Oder kennst du sowas gar nicht? Brauchst du sowas auch? Oder brauchst du so eine Langeweile für dich, um solche Gedankengänge zu bekommen? Oder sagst du, das Leben läuft dahin?
Was war jetzt die Frage?
Wie schaffst du es für dich, dir so eine Langeweile...
Langeweile zu produzieren?
Genau, zu produzieren, okay. Um dann über Dinge nachzudenken, über Dinge, die du nicht nachdenken würdest, wenn du immer Termine hast.
Wie ich mir diese Zeit schaffe.
Genau.
Ich überlege das nochmal. Fang du mal bei dir an, wie du das dir zurechtlegst oder wie du das machst. Dann.
Ich mache so, dass ich sämtliche Dinge, die mich ablenken, dass ich mir einen terminfreien Abend schaffe, mir Rotweinkontingent anschaffe, sämtliche Dinge, die mich ablenken, beiseite stelle, ob das dann der Fernseher ist oder was auch immer.
Du hast keinen Fernseher?
Ich hab keinen Fernseher, aber ab und zu kommt da ja, trage ich ihn ja her, damit mal ein Film angeschaut wird, dann muss ich den wieder wegtragen, damit man nicht irgendwie noch trotzdem aus Langeweile dann was anschaut, weil das ist ja dann einfacher, sich da irgendwas anzuschauen, wie sich Gedanken zu machen. Ich habe Rotwein, ich habe keine Termine, ich habe den Fernseher so weit weggetragen, dass ich nicht mehr hertrage.
Also keine Termine und leicht einsitzen.
Dann genau. Und dann mache ich mir ein Feuer an, lege eine Schallplatte auf oder mache Musik und sitze entweder in der Küche oder vorm Kamin und trinke ein Glas Rotwein.
Und lässt die Dinge durch den Kopf gehen.
Genau. Und führe zur Not Selbstgespräche und überlege und doch denke. Und das mache ich regelmäßig. Und wenn der Zeitpunkt zu weit wird, wo ich das nicht gemacht habe, dann drängt's mich nach dieser wahnsinnig guten Gesellschaft mit mir selber.
Okay.
Und dann mache ich sowas wieder.
Okay, sowas habe ich ja auch, aber in anderen Formen. Da ich ja fast oder eigentlich eine Stunde in die Arbeit fahre, habe ich ganz oft auch meistens einen Radiosender laufen oder Radiosender eigentlich gar nicht, mal irgendwie Podcasts laufen, die dann anhalten muss, weil ich immer bei mir im Gedanken bin und in dieser Stunde praktisch, in der ich fahre, und das sind ja dann Hin- und Rückfahrt, also sind es schon fast 2 Stunden am Tag, wo ich mich ganz oft selber beschäftige oder mich selber Sachen frage oder hinterfrage oder auch plane und nutze die Zeit im Auto eigentlich. Gell? Das ist für mich so eine richtige Erholungsphase. So ein Schipper da so ganz langsam im fließenden Verkehr und dann kommen da immer irgendwelche Gedanken auf.
Verstehe ich völlig, weil zum Beispiel bei mir gibt es das dann auch, dass ich dann mir einen Podcast anhöre. Und dann
da kommt auf eine Idee.
Genau, dann kommst du auf eine Idee und dann muss ich den unterbrechen.
Genau.
Weil und dann schweife ich in meinen Gedanken ab für eine Viertelstunde.
Ja. Dann muss ich ja zurückspulen.
Dann führe ich den zu Ende, den Gedanken.
Genau.
Interview mich selber, wie auch immer.
Ja.
Führe die Diskussion mit mir selber fort in diesem Gesprächskonstrukt. Dann deutlich komplexer wie im Podcast, weil mir dann die Komplexität teilweise fehlt in den Themen. Und um dann nach einer Viertelstunde, wir können ja oft im Podcast auch die Komplexität nicht abbilden, weil es dann zu strange wird. Mhm. Deswegen brechen wir uns ja oft gegenseitig dann wieder auf Normalmaß runter, weil es dann auch fürs Publikum vielleicht etwas zu strange wird. Und dann holt man sich wieder runter und dann hört man wieder weiter. Und wenn es ein guter Podcast ist, dann bist du dann nach einer Viertelstunde wieder in diesem Triggerpoint, wo du dann von dir selber
weiter. Das triggert mich oft ganz oft. Und da das muss ich dann auch aufschreiben. Ich mache mir irgendwelche elektronischen Notizen, Sprachnotizen, um das nicht zu vergessen, beziehungsweise mich dann beim nächsten Mal dahin weiterzuführen, in das Ziel, wo ich hin will. Aber da habe ich den großen Vorteil, dass ich einfach diese 2 Stunden am Tag habe im Auto.
Also, ich kann aber verstehen, bei Autofahren helfen auch. Ich bin heute auch ein bisschen Auto gefahren. Da spulen die Gedanken.
Ja, voll. Brutal.
Einfach
da sprudelt alles.
Es ist gut.
Es ist wirklich gut. Mache ich gerne. Schätze ich das auch so, die Autofahrerei. Jeder sagt, du fährst 1 Stunde in Arbeit. Natürlich fahre ich 1 Stunde in Arbeit. Aber ich mag die Zeit auch im Auto. Ja
ich bin auch oft viel gefahren. Es gibt auch zu viel, aber bis zu einer, möchte ich mal sagen, so einer Dreiviertelstunde ist das ein Maß, wo du...
In der Regel habe ich so 3/4 Stunde ungefähr.
Wo du...
3/4 Stunde, 50 Minuten.
Wo es auch angenehm sein
kann. Ja, cool. So. Meine Frage, was hättest du gerne... Kaufst es aber nicht?
Das ist eine gute Frage. Eine schwierige Frage. Aktuell hätte ich gern zum Beispiel eine Schildmütze.
Ja, ich rede es von etwas anderem mehr als immer eine Schildmütze, weil ich könnte auch sagen,
ich hätte wirklich gerne eine Schildmütze. Seit einem halben Jahr, also ist schon nicht erst seit kurzem, ich hätte also seit einem halben Jahr irgendwie so eine Schildmütze, eine vernünftige, eine spezielle Käppi. Aber ich kaufe sie mir nicht. Genau, aber größer.
Was Größeres. Also ich rede jetzt schon von einer kleinen Investition, sage ich mal.
Okay, dann hätte ich gerne. Okay, ich hätte gerne eine Solaranlage auf dem Dach.
Okay.
Eine Solaranlage auf dem Dach, vielleicht mit einem Speicher, mit einem kleinen Speicher, hätte ich gerne. Ich möchte sie aber nicht finanzieren. Viele sagen, okay, steuerlich musst du finanzieren. Nein, ich will das nicht finanzieren. Ich will sie bar auf dem Tisch liegen und deswegen kaufe ich sie gerade noch nicht. Mhm. Das wäre aber was anstehen würde und wenn der Zeitpunkt da ist, werde ich sie raufbauen. Das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Ich könnte sie raufbauen, wenn ich sie finanziere, aber ich will sie nicht finanzieren und deswegen.
Ich habe ja schon eine neue Solaranlage bekommen im Januar. Und bei mir zahlt es ja im Endeffekt LEW. Ja, also meine wird ja durch LEW praktisch finanziert. Ja
Gott, meine wird ja auch. Wenn ich es draufbauen würde, würde es ja auch über LEW finanziert werden.
Ich habe einen alten Vertrag noch.
Bei mir würde es ja selbst mit dem neuen mit LEW finanziert werden. Aber ich will es nicht.
Aber da wird es nicht komplett finanziert. Das ist das Problem, weil du musst was drauflegen.
Nein, zurzeit nicht.
Das verstehe ich unter Finanzierung.
Nein, zurzeit Nein, nein, zurzeit würde es es auch abfinanzieren, ohne dass ich einen Cent drauflege. Also ich würde einen Kredit abschließen, daraufhin würden die Speisevergütungen kommen und ich würde keinen Cent drauflegen.
Aber mit 8 Cent kannst du die nicht finanzieren.
Die bringst du abfinanziert.
Aber 8 Cent pro Kilowattstunde ist
ein bisschen wenig. Doch, das bringst du. Zurzeit bringst du sie, glaube ich, schon abfinanziert. Aber es ist nicht das, was ich will. Ich will sie von jetzt auf gleich abfinanziert haben.
Okay.
Das ist so das, was für mich jetzt ansteht.
Ja, ich spiele mit dem Gedanken schon sehr lang, dass ich mir eine Rollerschiene für mein Wohnmobil kaufe und da hinten drauf dann sozusagen einfach einen 125er Roller schmeißt. Dazu müsste ich aber dann erst den Führerschein, diesen 125er Schein machen, der ja kostet ja bloß 300 Euro oder irgendwas, muss der bloß so ein paar Theoriestunden machen und zwei Überprüfungsfahrten und das war's dann. Also ich müsste erst diesen Schein machen, um dann die 125er auch fahren zu dürfen.
Warum kein 50er Roller?
Weil der 50er Roller zu zweit einfach langweilig ist.
Zu zweit?
Zu zweit.
Ja, mach halt einen größeren Ständer und zwei Roller.
Nein, um Gottes Willen, das ist viel zu schwer. Das ist viel zu schwer. Also okay. Ich müsste jetzt aber zu Alko fahren, beziehungsweise ich habe das Angebot schon vorliegen. Es ist eine Investition von 3.500 Euro. 3.500, 4 mit Führerschein. Aber ich sage mal auch, Radl tut's auch. Ja, Radl tut's auch.
Ich wollte gerade sagen, warum? Du hast einen Elektroroller.
Nee, ich habe keinen Elektroroller, ich habe einen Scooter.
Ja, es ist doch ein Elektroroller,
oder? Wo man sich draufstellt. Ich rede jetzt auch von das ist die nächste dann. Die Problematik ist, ich kann das 115 Kilo hinten draufschmeißen, wenn ich die Rollerschiene drauf tue. Und würde dann wahrscheinlich auf ein E-Roller, also auf ein E-Moped oder also ein E-125er gehen. Weil die dann doch wesentlich leichter sind. Gell? Aber es geht ja darum, dass man zum zweiten Mal gerade so am Gardasee oder wo man halt ist, einfach egal, ob es Gardasee oder
wo willst du da hinfahren?
Ja, zum Beispiel fährst nach Süditalien. Es gibt viele Strecken, die sind mit dem Auto und mit dem Wohnmobil natürlich verboten. Da kannst du dann zum Beispiel mit der 125er an der Küste langfahren und das anschauen, Strände anfahren oder irgendwas sowas halt. Aber die Investition von diesen 4.000 Euro, da sträube ich mich jetzt gerade noch, weil eigentlich nicht nötig ist. Aber irgendwann wird's kommen. Aber momentan hätte ich es gern, aber ich kauf's noch nicht.
Ja gut, verstehe ich völlig.
Also ich würde es auch lassen. Zumal es ja auch dann wirklich nur für ein paar Mal im
Jahr. Ja, ich würde es lassen. Ich würde es einfach lassen. Im Taxi. Taxi ist günstiger.
Nein. Nee, das ist ja auch die Flexibilität, die man dann hat. Ja, und auch an Orte hinzukommen, wo halt kein Taxi hinfährt oder zumindest du kein Taxi erreichst und versuchen, im Ausland ein Taxi zu bekommen, ist eh spannend.
Die Frage ist, wie oft machst du es denn dann wirklich? Machst du es dann so oft, dass ich das rechnen würde?
Ja, das würde ich dann schon öfters machen, definitiv. Das ist definitiv. Italien ist wurscht. Italien kannst du mit dem Autoführerschein 125er fahren, das reicht. Das ist in Deutschland ja nicht möglich. Aber
sicherlich, dass das nicht möglich ist, aber ich habe auch einen Motorradführerschein, deswegen
habe ich mich damit nicht beschäftigt. Den habe ich nicht. Aber du kannst in Italien, kannst den 125er ausleihen, wenn du einen Autoführerschein hast und über 25 bist. Also das ist in Italien möglich, in Deutschland nicht.
Ja, aber ja, EU sei Dank.
EU sei Dank. Sind wir durch, oder?
Wir sind doch durch. Ich habe mal wieder nach dem Urlaub so eine wunderbare Episode läuft bei uns.
Kann man schon machen.
Ganz geschmeidig. Wir sind wieder im Flow, hätte ich gesagt.
Wir sind wieder da. Ich verschwinde wieder vor zum Winde.
Läuft. Denkt an Bohnen und Hülsenfrüchte.